So, jetzt haben wir noch ungefähr 2 Stunden. Ich versuche es ein bisschen zusammenzuraffen. Wer mich kennt, weiß, dass es funktioniert selten. Aber ich habe heute ein Thema mitgebracht. Das steht an der Wand, glaube ich. Bist du ein Jünger? Und die nächste Frage ist, wem folgst du? Wir sind ja eine Gemeinde mit diesem Slogan, Jesus im Herzen, Herzen für die Jünger, Herzen für die Menschen. Und natürlich, wir sollen auch ein Herz für die Jünger haben. Aber es beinhaltet Jüngerschaft, was wir hier tun wollen und wo wir unterwegs sind mit Jesus. Und letztendlich, wenn wir das ganze Evangelium, letztendlich das Wort Gottes zusammenfassen sollten in 2 Wörtern, würde ich sagen, diese 2 Wörter wären Folge Jesus. Denn in diesem Nachfolge Jesus alles beinhaltet, worum es eigentlich im Christsein geht, worum es in dieser Beziehung zu Gott geht. Und dieses Folge Jesus ist eine Einladung jeden einzelnen Menschen. Gott hat uns geschaffen dafür, dass wir in Beziehung stehen mit ihm. Amen. Aber hier in der Nachfolge Jesu geht, oder wenn wir Jesus folgen, geht es nicht nur darum, dass wir ihn annehmen. Es geht nicht nur darum, dass wir an ihn glauben, sondern tatsächlich, dass wir beginnen, ihn wirklich nachzufolgen. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausmalen. Nachfolge Jesus ist eine Einladung zum Leben. Es ist, und in dieser Natur der Nachfolge ist, dass Nachfolge etwas Veränderndes ist, etwas Transformatives. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer schon wieder angesprochen. Nachfolge Jesus transformiert, verändert den Menschen. Denn es geht da drin um Beziehung verändert. Wer von euch ist verheiratet? Und wer von euch ist immer noch derselbe wie vor 20 Jahren? Also meine Frau hat mir den Kopf so verdreht, ich bin ganz anders mittlerweile. Nein, durch dieses Miteinander, es reibt sich. Und es ist aber wichtig, damit wir einander schleifen in unserem Charakter und darin wachsen, aber auch wachsen in unserer Beziehung zu Gott. Jesus war mal unterwegs in Matthäus 4. Und er hat ein paar fremde Menschen angesprochen, hat zu ihnen gesagt, also Simon und Andreas in dem Fall, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wisst ihr, von dem Moment an, wo Jesus seinen Dienst begonnen hat, seine einzige Aufgabe war, zumindest zu Beginn, zu sagen, Leute, folgt mir nach. Und das hat er mit Leidenschaft gemacht, so wie damals auch die Rabbiner das taten. Da, wo sie waren, haben sie Nachfolger an sich rangezogen, sozusagen. Und Jesus sagte, folgt mir, ich werde euch machen. Denn Gottes Wunsch für uns ist, für uns alle, wenn wir ihm folgen, dass wir verändert werden zu dem, wie Gott uns eigentlich sieht und was er uns hineingelegt hat. Dass die Dinge sich wandeln in unserem Leben, sodass wir zu diesem Bild Gottes ähnlicher werden, wie er uns sieht. Dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, dass das zum Vorschein kommt in unserem Leben. Wisst ihr, Jesus hat nicht gesagt, folget mir und dann werdet ihr eine gute Zeit haben oder folget mir und alle eure Träume werden in Erfüllung gehen oder folget mir, damit ich euch reich machen kann. Das hat er nicht gesagt. Hey, das können Konsequenzen sein von dem Ganzen, aber das ist nicht die Essenz. Folge mir und ich werde euch machen, ich werde euch verwandeln, ich werde euch formen. Und das ist das, was Jesus getan hat letztendlich. Er formte eine Gruppe von Jüngern. Und dann sagte er in Matthäus 28, was? Diese Jünger waren nicht vollkommen, ja? Er ist 3 Jahre mit ihnen unterwegs gewesen, hat sie geschult, hat mit ihnen gegessen, mit ihnen gelacht und mit ihnen geweint. Aber sie waren nicht perfekt. Sie haben noch ganz viele Dinge in ihrem Leben. Und dennoch, Gott kam zu dem Punkt, wo er sagt, hey, ihr seid jetzt ready. Und dann sagt er zu ihnen, Matthäus 28, darum geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern. Mit anderen Worten, hey, das, was du gelernt hast von mir, das, was ich dir beigebracht habe und noch beibringen werde, teilt das mit anderen und wachst in dieser Beziehung zu ihnen, dass sie letztendlich in dieser Beziehung zu mir wachsen und fest werden. Und Jesus sagt ganz bewusst, mache zu Jüngern, denn Jünger fallen nicht vom Himmel, oder? Stell dir mal vor, Samuel würde vom Himmel fallen. Oh, ein fertiger Jünger. Danke, Jesus. Dann bräuchte er uns nicht. Sondern er sagt, machet zu Jüngern. Okay, es ist unsere Aufgabe. Wir sollen nicht Jünger einsammeln, denn die gibt es nicht fertig im Regal. Amen. Und hier ist so ein bisschen die Herausforderung. Beziehungsweise die entscheidende Frage, die wir uns stellen sollten in unserem Leben ist, bist du ein Jünger? Und jetzt kommt es, oh, der andere will dir ein schlechtes Gewissen machen. Nein, vergiss es. Das ist nicht der Sinn dieser Predigt heute, okay? Das muss ich ganz klar sagen. Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen haben nach dem Motto, oh, ich habe wieder nicht bestanden. Darum geht es nicht. Es geht nicht um irgendwelche Angst zu schnüren oder sowas, sondern es geht darum, dass wir reflektieren, wo stehe ich eigentlich momentan in meinem Glaubensleben? Wo stehe ich eigentlich wirklich da drin? Wisst ihr, denn es geht nicht so sehr darum, dass ich an Jesus glaube. Die Bibel sagt, dass selbst die Dämonen glauben, dass Jesus existiert. Wenn wir da stehen bleiben würden, ja, ich glaube an Jesus, dann wäre es fatal. Der Glaube, dass Jesus real ist, ist der Anfang. Aber Nachfolge ist noch viel mehr. Es bedeutet, dass du dich ausrichtest auf dem, wer Jesus ist. Und eine tatsächliche und lebendige Beziehung eingehst mit ihm, indem du, auch wenn du nicht perfekt bist und auch wenn du nicht ihm fehlerfrei folgst und auch wenn du noch immer falsche Entscheidungen triffst in deinem Leben, aber du zumindest eine Entscheidung triffst, dass es dein Lebensziel ist und wird, nämlich Jesus, ich folge dir. Ich möchte ein Nachfolger Jesu sein. Und die eigentliche Frage letztendlich, die wir uns stellen sollten, um die Antwort auf diese Frage zu finden, ob wir ein Jünger sind oder nicht, ist, wem folgst du eigentlich? Und das ist so eine Frage, die finde ich sehr spannend, wo ich immer wieder auch in meinem Leben reflektiere, wenn ich so ein bisschen unterwegs ist. Denn ich habe eins gecheckt. Nicht jeder, der Jesus in seinem Leben hat, folgt auch Jesus nach als Herr. Jesus ist teilweise, ist vielleicht so ein bisschen Teil so deines Ökosystems, in dem du gerade so lebst, aber er ist dann nicht unbedingt der Herr deines Lebens. Deshalb ist es wichtig zu fragen, wem folge ich eigentlich? Ich versuche es mal ein bisschen zu kürzen. Wenn ich wissen will, wenn ich wirklich folge oder was ich folge, da muss ich nur schauen, was dominiert denn gerade in meinem Leben? Was diktiert mein Leben in meiner momentanen Situation, in meiner Season, in der ich gerade bin? Ist es der Herr oder ist es hier etwas anderes oder jemand anderes? Wer führt mich zu Entscheidungen? Wer lenkt mich in meinem Leben? Zum Beispiel kann ich sagen, Jesus, ich folge dir, aber meine Gefühle oder andere Menschen oder sogar meine Finanzen oder meine Angst, die Ängste in meinem Leben sind eigentlich diejenigen, die mein Leben dominieren und mein Leben diktieren. Alle Entscheidungen, die ich treffe, schaue ich erstmal, okay, habe ich die Finanzen dazu? Oder nee, das wäre nicht gut, die Zukunft, oh, mit den ganzen Kriegen, die jetzt gerade da sind, nein, das geht nicht und so weiter. Oder vielleicht sind es Menschen, die ständig in dein Leben hineinreden und du merkst, es ist richtig destruktiv. Anstatt nach vorne zu kommen, wirst du immer ständig zurückgezogen. Wer ist derjenige, der bei deinen Entscheidungen dein Leben diktiert? Sind es deine Emotionen, deine Gefühle, deine Finanzen, Menschen, Ängste, diese Dinge, wovon wir uns abhängig machen, das sind die Dinge, was der Herr ist in unserem Leben. Aber wisst ihr, wir sind eingeladen, um Jesus zu folgen, ihm komplett zu vertrauen. Und dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen in unserem Haus, in unserem Leben, in unserer Familie und zu sagen, was mich und mein Haus betrifft, wir werden den Herrn dienen, wir werden den Herrn folgen. Es gibt keinen anderen Herrn in meinem Leben. Und auch wenn Finanzen, keine Ahnung, alles knapp wird und Ängste da sind, aber sie diktieren nicht, wer ich bin, sondern ich stehe drüber, weil Jesus die Kontrolle hat in meinem Leben. Und ihm folge ich. Und ihr Lieben, das sind klare Entscheidungen, die wir immer wieder neu treffen müssen und über Dinge, die wir reflektieren müssen, aber auch bekennen müssen. Wisst ihr, Jüngerschaft besteht im Kern aus drei Dingen. Da möchte ich kurz reingehen mit euch. Das eine ist, ist es eine bewusste Entscheidung? Das andere ist beziehungsorientiert und das andere ist verändernd, also transformativ. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort in Deutschland gibt. Im Portugiesischen gibt es zumindest. Latein ist ja so ähnlich wie Deutsch, ja genau. Also verändernd, okay? Bewusste Entscheidung, beziehungsorientiert und verändernd. Jüngerschaft ist, baut auf bewusste Entscheidungen. Der Punkt ist, man wird nicht zufällig ein Jünger. Ich werde nicht eines Tages aufwachen und spüren, wow, jetzt bin ich ein Jünger. Das funktioniert nicht. Jüngerschaft hat was mit bewussten Entscheidungen im Leben zu tun. Entscheidungen, die letztendlich auf lange Sicht getroffen werden. Dafür braucht es aber ganz viele kleine Steps dazwischen. Entscheidungen, die wir auf lange Sicht treffen, bringen uns an den richtigen Ort. Wenn ich mich entscheide, Jesus zu folgen, weiß ich, ewiges Leben ist da, wo ich ankomme. Und dann weiß ich, ja, es ist eine Journey, es ist ein Weg, den ich gehe. Und dieser Weg ist ein richtiger Marathonlauf. Da kann ich nicht einfach nur kurz sprinten und, naja, schaffe ich nicht. Nein, dranbleiben, auf das Ziel gerichtet. Und wisst ihr, jeder von uns trifft gelegentlich auch mal falsche Entscheidungen, oder? Wer hat noch nie eine falsche Entscheidung getroffen? Nein? Danke, der Herr, für meine gesegnete Frau. Genau, sie hat die Frage nicht verstanden. Genau, wir haben noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Genau, es ist genau. Ja, zumindest einer von uns. Genau. Aber wisst ihr, wir tun das manchmal, dass wir falsche Entscheidungen treffen im Leben. Aber wichtig ist, dass wir dann immer wieder neu aufstehen und dass wir die nächste Entscheidung, die wir treffen, richtig machen. Und so jede richtige Entscheidung, die wir treffen, so näher kommen wir an das Ziel. Und ich möchte das einfach mal so mitgeben. Unterwegs zu sein mit Jesus hat gewisse, also wir müssen risikobereit sein. Risikobereit in dem, dass wir bereit sind, auch mal falsche Entscheidungen zu treffen im Leben. Denn wenn Menschen nicht bereit sind, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie manchmal falsch sind, werden sie nicht zu dem Punkt kommen, dass sie auch mal richtige Entscheidungen treffen, weil sie dann gar keine Entscheidung treffen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und Gott ist nicht da und sagt, falsche Entscheidung, Andreas, oder Andi, tschüss, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, wenn ich meine falsche Entscheidung treffe, dann dreht er sich zu mir und sagt, Andi, komm, steh auf. Wir gehen den nächsten Schritt wieder zusammen, okay? Vertraust du mir? Ja, ja, ich vertraue dir. Und dann gehen wir. Und irgendwann falle ich wieder auf die Nase, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, aber er ist wieder Gott da und hilft mir wieder auf. Amen. Und wenn wir aber zu dem Punkt kommen, wo wir gar keine Entscheidung mehr treffen, weil wir Angst haben vor Versagen oder was auch immer, dann führt das zu Frustration, dann führt das zu Resignation letztendlich im Leben. Und dann kommen wir zu den Fragen, was bringt das alles schon? Nach dem Motto, weißt du, in unserem Christsein ist es so, wir probieren Dinge einfach mal aus, aber wir haben oft nicht diesen langen Atem, diese Beständigkeit, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Und sie beharrten beständig, an der Lehre der Apostel und so weiter, in der Gemeinschaft miteinander. Dieses Dranbleiben. Wir versuchen das manchmal, okay, ich habe heute gebetet, hat nicht funktioniert. Ich habe heute Bibel gelesen, habe es nicht verstanden oder keine Ahnung, Gott hat zu mir nicht gesprochen, weil mein Herz vielleicht auch zu ist. Und dann resignieren wir so schnell. Aber wisst ihr, ich glaube, was wichtig ist in unserem Leben ist, vielleicht auch für dieses Jahr 2026, und ich glaube, dass Gott wirklich Durchbrüche schenken möchte in unserem Leben, aber treffe langperspektivische Entscheidungen, sage, Herr, meine Vergangenheit war ziemlich frustrierend, auch in diesem Weg mit dir. Ich bin hoch und runter, wie in der Achterbahn die ganze Zeit. Aber ich habe es so satt, weil ich merke, ich habe einen Hunger nach dir, ich habe eine Sehnsucht nach dir, aber irgendwas passiert nicht in meinem Leben. Und ich habe manchmal diese Gespräche mit Menschen. Aber weißt du, wenn du anfängst, eine langfristige Entscheidung zu treffen und sagen, Jesus, ich möchte dieses Jahr wirklich, und dann trägst du das in den Kalender ein, jeden Tag 10 bis 15 Minuten oder auch mehr, wenn du Zeit hast, ein Appointment zu machen mit dir, ein Date zu machen mit dir. Und ich möchte mich hinsetzen mit deinem Wort, in dem Vertrauen, dass du zu mir redest. Aber ich möchte das lernen für mich, ganz persönlich. Oder du sagst, Jesus, ja, Jüngerschaft, das kommen wir gleich nochmal drauf, hat auch was mit Gemeinschaft zu tun. Ich habe eigentlich so wenig Gemeinschaft. Ich habe so wenig Freunde. Ich merke, es driftet alles von mir weg und ich bin irgendwie so einsam. Aber du sagst in Hebräer 10, dass wir die Versammlung nicht versäumen sollen, also durch Paulus. Wie wäre es denn zu sagen, Jesus, ich möchte dieses Jahr die Versammlung nicht mehr versäumen, weil ich möchte lernen, in Beziehung miteinander oder zueinander zu stehen. Klare Entscheidungen, die langfristig sind. Hey, und wenn du mal nicht da bist, dann geht die Welt nicht unter. Aber du hast dir vorgenommen, Jesus, ich möchte da drin wachsen. Und wenn du mal heute die Bibel nicht gelesen hast, hey, die Welt geht nicht unter. Aber du hast dir vorgenommen, Jesus, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich habe dich nicht vergessen. Und wisst ihr was? Jesus hat dich sowieso nicht vergessen. Er steht zu dir und er ist für dich. Okay. Nachfolge bedeutet, bewusste Entscheidungen zu treffen. Folge mir nach. Jesus sagte mal in Matthäus 16, Vers 24, wenn jemand mir nachfolgen will, so soll er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wir lieben diesen Vers, oder? Amen, genau. Weißt du, zu wem Jesus das hier sagt? Er sagt das nicht zu seinen Fans und er sagt das nicht auch zu der Menschenmenge, sondern er sagt das zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern. Wenn jemand ein Jünger sein will, bist du ein Jünger? Wenn ich ein Jünger bin, dann darf ich lernen, mich selbst zu verleugnen. Und das hat oft mit unserer Gefühlswelt zu tun, die nach vorne kommt, ach, heute will ich nicht, heute kann ich, ich bin nicht und keine Ahnung. Hey, alles absterben, weil Jesus sieht was anderes in mir. Jesus, ich vertraue dir, dass das, was du hineinsprichst in meinem Leben, größer ist als das, was ich gerade fühle. Und wenn wir vom Verleugnen sprechen, dann reden wir nicht von deinem Partner. Verleugne nicht deinen Partner oder deine Gemeinde oder was auch immer, deinen Job. Es geht um dich selbst. Es geht um dich selbst. Um dein Fleisch. Und dann sagt er noch, nimm dein Kreuz auf dich. Weißt du, das Kreuz fällt nicht einfach so vom Himmel auf dich. Und ich glaube, das würdest du auch gar nicht wollen. Ja, das wäre so schmerzhaft, glaube ich. Du musst es aufnehmen. Du musst es selbst tragen, indem du die Entscheidung jeden Tag aufs Neue triffst. Nicht ich, Herr, sondern du in meinem Leben. Ich folge dir. Dass du dann sagen kannst, Gefühle werden meine Entscheidungen nicht beeinflussen. Die Ängste, die ich trage in meinem Leben vielleicht, werden nicht die Entscheidungen beeinflussen in meinem Leben. Menschen, die vielleicht Einfluss haben in meinem Leben, werden nicht die Entscheidung beeinflussen in meinem Leben, weil ich dir folge und ich folge dir allein und ich vertraue dir, dass du es gut machen wirst in meinem Leben. Und ihr Lieben, das ist wiederum eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Wem schenke ich mein Gehör? Jüngerschaft ist im Kern ein bewusster Schritt nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen, über einen langen, langen Zeitraum hinweg. Darf ich dir mal was sagen? Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie du dir das vorgestellt hast. Denn es ist eine Reise, in der du bist. Vor 2 Wochen haben wir diese Geschichte, vor 2 Wochen oder 3, da hat meine Frau gepredigt. Ich weiß nicht, wer euch das noch im Kopf hat. Sie hat von Zachäus gesprochen, von diesem Zolleintreiber. Und diese Geschichte kam mir so in den Sinn, als ich das so gelesen habe, oder so in den Gedanken war in der Vorbereitung. Zachäus hat von einer Entscheidung zur anderen gelebt, weil er wusste, es gibt eine Hauptentscheidung, ich möchte Jesus sehen. Und dieses Begegnung mit Jesus hat sein komplettes Leben transformiert, verändert. Aber er saß da in seinem Büro, in seinem Zollbüro da und hat dann Feierabend gemacht, hörte dann draußen, da ist eine Jesus Parade und sagte, hey, soll ich da hingehen? Oder bleibe ich hier und gucke mir Netflix an? Gehe ich in den Gottesdienst oder Jugendgruppe und begegne mal diesen Jesus, von dem alle Leute reden? Oder bleibe ich zu Hause und schlafe einfach weiter? Er hat sich entschieden, die Tür aufzumachen und rauszugehen. Und dann stand er da, könnt ihr beide mal aufstehen? Genau, und guckt mal nach drüben. Und Jesus läuft da hinten lang und die beiden sind hier und Zachäus ist da. Aber ich sehe nichts, ich bin zwar mittendrin in diesem Gottesdienst, in dem, was hier gerade geschieht, aber ich sehe nichts. Hallo Jesus, siehst du mich? Und was macht er? Er trifft die nächste Entscheidung und er klettert auf einen Baum. Dankeschön. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du dich heute entschieden, mit aller Kraft hierher zu kommen, aber eigentlich hast du gar keine Lust gehabt. Aber irgendwas hat dich hierher gezogen. Oder vielleicht ist es auch sogar Sonntag für Sonntag so, wo du hier bist. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich hier bin. Aber wenn du schon mal da bist, dann möchte ich dir Mut machen, so wie in Zachäus, such den Baum, auf den du klettern kannst, damit du Jesus sehen kannst. Tue etwas, was du noch nie getan hast in deinem Leben. Vielleicht klinke dich einfach einen Lobpreis und fang laut zu singen, egal was die Menschen um dich herum denken. Ich glaube, manche Leute haben gesagt zu Zachäus, hey, du spinnst wohl, ne? Als erwachsener Mann da auf den Baum zu klettern. Das ist was für meine Kinder, aber nicht für dich. Fang an, deine Hände zu heben und tu etwas, was du noch nie getan hast. Wisst ihr, dieses auf den Baum zu klettern zeugt für mich nach Hunger nach Gott. Und Gott ist ein Gott, dieser Hunger, der erregt die Aufmerksamkeit Gottes auf dich. Und wenn du anfängst, Gott zu begegnen vom ganzen Herzen, Jesus, egal was die Leute denken, ich bin jetzt einfach vor dir. Gott sieht dein Herz und er möchte dir da drin begegnen. Aber dieser Zachäus, er hat Entscheidungen getroffen. Dann war er oben auf dem Baum und was hat er getan? Da kam Jesus und schaut ihn an, Zachäus, komm mal runter, ich will mit dir essen heute. Ich will bei dir zu Hause heute essen. Zachäus hätte auch sagen können, Jesus, es ist gerade cool, ich habe dich jetzt gesehen. Ich gründe jetzt meinen eigenen Dienst, die auf dem Baum klettern und tue was Neues aufmachen. Nein, aber er sagt, hey, Jesus, die Begegnung mit dir ist mir so wertvoll. Ich komme jetzt runter und ich gehe jetzt mit dir nach Hause. Und da, was da passierte, ist, Jesus veränderte sein Herz, dann veränderte sein Portemonnaie und er veränderte sein ganzes Leben. Er hat ja so viel Geld geklaut von den Leuten. Er hat die Hälfte seines Vermögens an die Armen weitergegeben und 400% an denen, die er bestohlen hat, ein guter Zinsgewinn für die Leute, die er bestohlen hatte damals. Eine radikale Veränderung ist da geschehen, aber es sind viele kleine Schritte, viele kleine Entscheidungen. Jüngerschaft bedeutet, ich entscheide mich bewusst, Jesus zu folgen, mit diesen ganz vielen Zwischenschritten da drin. Jüngerschaft ist beziehungsorientiert. Der zweite Punkt. Ich versuche es mal ein bisschen zu kürzen. Wir leben in einer Gesellschaft, die ziemlich, unabhängig ist. Hauptsache mir geht es gut und Hauptsache ich und mein Gott kommt klar. Ich bin so ein Typ, ich genieße die Gesellschaft von vielen Menschen, tue ich wirklich. Und dann gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich einfach nur alleine sein möchte. Wer kennt das? Ah, zumindest 50%. Wir sollten mal so eine Gruppe gründen, ne? Vielleicht. Und aber wisst ihr, oft ist es so, dass wir meiden das Größere. Wir meiden die Gemeinschaft mit anderen. Aber darf ich dir mal was sagen? Jüngerschaft, Nachfolge Jesu, wirst du nie alleine leben können. Jüngerschaft ist nicht hier. Jüngerschaft ist hier. Ich komme gleich noch auf den Punkt. Denn wir brauchen dieses Miteinander, dass wir reifen und dass wir wachsen in der Nachfolge Jesu. Wir können das Wort Gottes auswendig lernen, aber wenn ich es nicht ausübe in diesem Miteinander. Ich kann voller Gaben sein des Heiligen Geistes, aber wenn ich sie nicht teile, werde ich da drin nicht wachsen und ich werde nicht reifen. Und ich habe nicht jemanden, der zwischendurch mal sagt, hey Andi, das war voll doof heute. Schau mal, das Wort Gottes sagt das und das. Vielleicht solltest du einen anderen Ton nehmen oder vielleicht solltest du anders auf die Menschen zugehen. Aber die Art und Weise, hey, das passt nicht zu einem Jünger Jesu. Und dann sage ich, upsala, habe ich gar nicht so bemerkt. Vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Jesus, wir müssen mal reden miteinander. Einander reiben, einander schleifen. Das geschieht nur in diesem Miteinander. Wisst ihr, was interessant ist? Die ganzen Jünger, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen. Als Jesus die Jünger gerufen hat, Simon und Andreas und Jakobus und wie heißt der andere? Und Johannes, genau. Hey, Menschenfischer, Fischer. Leute, die er da am Strand aufgegabelt hat. Und dann gab es noch einen anderen Typen, nämlich den Matthäus. Und war Matthäus? Er war ein Zolleintreiber. Und diese beiden, das waren die besten Freunde, oder? Diese anderen Jünger, die haben sich abgerackert, die ganze Nacht am Fisch gefangen. Und dann kommen sie am Strand und da wartet schon Matthäus. Hey, das macht dann 30% heute. Wie viel Fisch hast du gefangen? Und sie, oh Mann, ey, kannst du nicht mal sterben oder sowas, damit wir frei... Ja, die waren nicht die besten Freunde. Und was macht Jesus? Er sagt, hey, ich sehe euch beide, ihr seid Geschwister. Vielleicht hat sogar Johannes gesagt, danke Jesus, dass du mich berufst. Endlich bin ich frei, Jakobus nicht mehr an meiner Seite zu haben. Und hey, Jakobus, du übrigens auch, komm mal her. Ja, wir brauchen dich. Johannes. Und dann ruft er noch Matthäus dazu. Ja, erst den Bruder und dann noch den Zolleintreiber. Und jetzt, hey, jetzt wollen wir Jüngerschaft leben. Und? Gefällt's euch? Wisst ihr, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Bild für uns als Gemeinde. Wir sind so unterschiedlich unterwegs, auch in so einem Charaktersasein. Gott hat uns so bunt gemacht. Und das ist das Tolle an Gemeinde. Aber Gemeinde reibt sich auch zwischendurch. Ich weiß nicht, wer von euch noch nicht so von mir an durchgerieben worden ist. Könnt ihr mal ein Appointment machen. Können wir nachholen. Nein, aber weißt du, ab dem Moment, wo wir einander reifen, setzt etwas frei. La fragrancia, wie heißt das? Der Wohlgeruch der Liebe Gottes steigt empor. Die Liebe Gottes wird da drin sichtbar. Ab dem Moment, wo wir einander reiben und wir uns doch dennoch vertragen und miteinander unterwegs sein können, weil wir merken, hey, nicht das, was ich fühle und was ich bin, ist das, was entscheidend ist, sondern wer Gott ist und was er vorhat. Das ist entscheidend. Da klinken wir uns mit ein. Ich muss nicht derselben Meinung sein wie mein Bruder hier. Darf ich es mal erwähnen? Er hat letztens zu mir gesagt, ich mag das Traditionelle. Und ich habe gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Ja? Und dennoch ist es wichtig, dass wir solche Leute haben. Dass wir ihn haben. Und was für ein Segen in unserer Gemeinde ist, oder? Also, ich finde es ein Segen. Amen. Ich bin so dankbar, dass er da ist mit seiner lieben Frau. Sie glättet dann so mit ihren Lächeln alles wieder ab. Nein. Genau. Aber wir brauchen das. Wisst ihr, was ich spannend finde? Nur Gott konnte so einen verrückten Plan entwerfen, dass er den unvollkommenen Menschen dazu beruft, anderen unvollkommenen Menschen zu helfen, einem vollkommenen Gott zu folgen. Das kann nur Gott. Gott ist der einzige crazy Schöpfer, der so einen Plan erstellt, indem er unvollkommenen Menschen, anderen unvollkommenen Menschen dazu bringt, also ihn zur Seite stellt, um ihnen zu helfen, einem vollkommenen Gott zu folgen. Wir sind alle unvollkommen. Nur Jesus ist vollkommen. Mit anderen Worten, es gibt auch keine perfekte Gemeinde. Und hey, falls du sie findest, geh da nicht hin, sonst zerstörst du die Gemeinde. Wisst ihr, es gibt ein Problem in unserem Leben. Und ich merke das manchmal auch für mich, und da muss ich ehrlich sein. Wenn ich mit mir unterwegs bin, also Andi mit Andi, ja, dann geht es mir so gut. Ich habe Freude, ich habe Frieden, ich habe Selbstbeherrschung, hey, Langmut und alle. Ich habe die ganze Frucht des Heiligen Geistes, ist an mir am Wirken. Und ich merke, wow, was für ein Segen, Andi. Es ist so toll, mit dir unterwegs zu sein. Aber sobald ich dann hier mit Geschwistern ins Gespräch komme oder wir miteinander dienen, dann merke ich so, manches kommt hoch, oh Herr, von dem, was da eigentlich alles gut klappt, das sind nur so 2-3 Sachen noch übrig. Herr, arbeite weiter an mir und schenk mir vor allem die Demut, den anderen zu begegnen, zu segnen, auch wenn er ganz anders ist. Amen. Alleine, Lieben, wir können Beziehungen zu Gott sein, wir können auftanken da drin an Kraft und so weiter, aber wir brauchen einander, um einander zu schleifen. Du kannst nicht ein Schwert auf das andere legen oder ein Eisen auf Eisen, einfach, dass es drauf liegt oder dass du nebeneinander sitzt zwischen einer Person. Das wird dich nicht schleifen, sondern du musst in Beziehung treten zu diesen Personen, damit Schleifen hervorkommt. Es gibt so viele Texte in der Bibel, die davon zeugen, was es bedeutet, miteinander unterwegs zu sein. Ich möchte einfach mal so ein paar Statements sagen. Da heißt es zum Beispiel, liebt einander, dient einander, seid einander zugetan, ehrt einander, lebt in Eintracht miteinander, nehmt einander an, unterweist einander, ermahnt einander, wartet aufeinander, seid gastfreundlich zueinander, sorgt füreinander, tragt einander, vergebt einander, ordnet euch einander unter, ermutigt einander, baut einander auf, verleumdet einander nicht, murrt nicht gegeneinander und so weiter und so fort. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und das ist nicht mit einem einfachen Hallo getan. Hallo. Dadurch werden wir nicht geschliffen und dadurch werde ich ihm nicht dienen, dadurch zeige ich nicht meine Unterordnung, dadurch zeige ich nicht, wie sehr er wertvoll ist. Vielleicht kommt das ein bisschen rüber. Aber Beziehung zueinander geht noch ein bisschen tiefer. Und nicht nur einfach in den Gottesdienst zu gehen und wieder rauszugehen, Hauptsache ich habe meinen Dienst getan und ich bin jetzt draußen. Ihr Lieben, Gemeinschaft. Deshalb sind die Kleingruppen so wichtig, dass wir uns da treffen, miteinander Bibel lesen, dass wir zusammen beten. Da werden Herzen zum Vorschein kommen. Hey, wie sieht es denn gerade aus in deinem Herzen? Komm, ich trage dich die nächste Woche mit im Gebet. Hey, wie war es denn diese Woche? Ich habe für dich gebetet. Das ist so wichtig. Und wenn ihr sagt, aber Andi, ich habe doch meine Familie, wo ich das leben kann. Ich habe doch meinen Ehepartner, wo ich das leben kann. Darf ich dich leider enttäuschen? Diese Texte richten sich nicht an die Ehepaare und die Familie. Diese Texte wurden in die Gemeinden geschrieben. An Versammlungen, so wie unsere heute. Wir dürfen lernen, uns auf Menschen einzulassen, die anders sind als man selbst. Und das dürfen wir lernen, nämlich, dass wir Menschen lieben. Ihr Lieben, ich überspringe ein paar Sachen. Die Jüngerschaft ist transformierend, sie ist verändernd. Ich möchte gar nicht so viel sagen dazu. Aber am Ende des Tages, wenn sich nichts tut in meinem Leben und auch in diesem Miteinander, dann sind wir nur ein geselliger Verein, der sich bewusst zusammengeschlossen hat, um Verein zu sein. Aber Jüngerschaft muss anders aussehen und darf anders aussehen. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, eine Frage mal zum Reflektieren, und wir werden gleich noch eine kurze Zeit dafür nehmen. Hat sich in den letzten 20, 10, 5, 2, 3 oder ein Jahr in deinem Leben etwas verändert? In dieser Beziehung zu Gott, in dieser Beziehung zueinander? Ist vielleicht deine Wut, dein Zorn, deine Bitterkeit, deine Neigung zur Sünde etwas weniger geworden? Hey, das wäre doch schon mal ein Fortschritt, oder? Vielleicht sagst du, oh, sie ist aber noch nicht weg. Hey, aber sie ist weniger stark, oder? Hat sich da was getan in deinem Leben? In Lukas 25, da sagt Jesus, dass wir in seinem Namen sollen wir Buße zur Vergebung der Sünden predigen. Und Buße ist ein tolles Wort. Wir haben das schon am Freitag gehabt, als wir vom Herz des Vaters gesprochen haben. Es bedeutet, dass ich mich abwende von dem, wo ich gerade drin stecke und sage, Herr, vergib mir. Aber ich wende mich hin zu dem, der Leben ist, der Liebe ist. Ich wende mich zu dem, der Zukunft hat, zu dem, der in mein Leben hineinspricht und mich transformiert, mich verändert, damit ich aus diesem Leben heraus Menschen begegnen kann und sie helfen kann, auch in diese Transformation hineinzukommen. Ihr Lieben, das ist Jüngerschaft. Ich kehre mich ab von dieser Welt und ich kehre mich hin zu Jesus und das tue ich zusammen mit anderen. Denn manchmal schleichen sich Dinge ein, Lügengebäude in unserem Alltag hinein, wo wir dann plötzlich durch die Bibel versuchen, dann irgendwas zu finden und zu sagen, hey, aber es ist doch biblisch. Und wir leben an der Lüge drin, die nicht Gott von Gott ist. Und dann jemand zu haben, der mal reinspricht, hey du, darf ich nur mal kurz was aufmerksam machen? Du strahlst nicht mehr. Dein Leben leuchtet nicht mehr. Kann es sein, dass in deinem Leben gerade was vorhanden ist, was du wegräumen solltest? Hey, und dann sind wir miteinander unterwegs. Ohne zu verdammen und zu sagen, hey, du hast aber getan. Das ist nicht das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist, hey, lass dich einfach mal fallen. Lass mich mal durch dein Leben reingehen und einfach mal durchscannen und einfach zeigen, hey, ich habe bessere Möglichkeiten für dich. Ich habe ein besseres Leben für dich, als in dem, was du gerade drum stehst. Aber wichtig ist, dass du dich davon abwendest und zu mir dich einfach mal fallen lässt. Ich möchte dich wieder aufrichten. Und wenn wir da mit Jesus unterwegs sind, indem wir eine Entscheidung treffen, indem wir miteinander unterwegs sind und wir einfach spüren, dass Gott beginnt, etwas zu tun in unserem Leben, dann beginnt unser Leben Form zu gewinnen. Petrus war so ein Mann. Wer die Geschichte von Petrus kennt, hey, ein Großmaul, große Klappe, sage ich jetzt mal. Und er immer da vorne dran war. Und er hat einiges erreicht in seinem Leben, auch an Erkenntnissen. Aber jedes Mal, wenn es darauf ankam, dann hat er versagt. Weil er versucht hat, auf sich selber, hey, ich kann, auf dem Wasser, ne? Hat dann plötzlich die Umstände wieder gesehen, hey, ich kann das alleine, Jesus, ich brauche dich nicht mehr, wie auch immer. Wir können da so viel hineininterpretieren. Und dann ist er abgesunken, Jesus, hey, aber ich helfe dich wieder hoch. Dann hat er Jesus verleugnet, obwohl er gesagt hat, das werde ich nie machen. Und dann kam Jesus wieder und hat ihn wieder hergestellt nach der Auferstehung. Dann kam der Heilige Geist und dieser Mann wurde zu einer der größten, also seine erste Predigt, 5000 Leute kamen zum Glauben, also mit so viel Freimut und mit so viel Autorität hat er da hineingesprochen, das Evangelium weitergegeben. Ihr Lieben, sowas kann nur Gott tun. Aber wir müssen uns entscheiden dafür und sagen, Jesus, du darfst das in meinem Leben. Amen. Römer 12, bekannte Passagen, heißt es, passt euch nicht an dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln, verändern, transformieren. Lasst euch transformieren. Und das beginnt mit der einfachen und einer bewussten Entscheidung. Jesus, ich möchte dir alle Tage meines Lebens folgen. Und ich weiß, es ist nicht perfekt. Ich weiß, ich werde vielleicht manche Fehler machen. Aber Jesus, ich gebe diesen Blick auf dich nach vorne. Und egal was ist, ich vertraue dir, dass du mich festhalten wirst an deiner Hand und dass du mich nicht loslassen wirst. Und vielleicht einen letzten Satz zum Schluss. Jesus ist nicht nur ein Retter für uns. Und das ist er in erster Linie, glaube ich. Denn wir brauchen diesen Retter, Liebe Gottes in unserem Leben. Aber er ist auch der Hirte in unserem Leben. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ein Retter wird dich aus deiner Sünde befreien, aus dem Schlamassel deines Lebens. Aber ein Hirte wird dich führen. Und wenn du ihm als Hirte folgst, brauchst du keine tägliche Rettung mehr, weil du schon gerettet bist und jetzt bist du in der Hand des Hirten. Amen. Ihr Lieben, ich möchte etwas tun. Ich weiß, es kostet etwas. Aber es fördert den zweiten Punkt. Vielleicht den ersten Punkt. Ich möchte dabei sein. Der zweite Punkt ist Gemeinschaft miteinander. Und der dritte Punkt ist zu gucken, Herr, was möchtest du in meinem Leben tun? Verändere du mein Herz. Ich habe 3 Fragen mitgebracht. Vielleicht die letzte Folie. Dass wir uns einfach zu dritt hinsetzen oder zu viert. Und einfach mal kurz reflektieren über diese Fragen. Wem folgst du wirklich? Ist Jesus wirklich der Herr in deinem Leben, in der Season, wo du bist? Oder gibt es so viele andere Dinge, die Priorität geworden sind und du dich leiten lässt von diesen Stimmen? Und wo lebe ich konkret Jüngerschaft? Wo lebe ich konkret Jüngerschaft in meinem Leben? Wo lasse ich zu, dass andere Menschen in mein Leben hineinsprechen? Und wo kann ich im Leben von anderen Menschen hineinsprechen? Wo kann ich einander dienen mit meinen Gaben und so weiter? In welcher Gruppe bist du verankert? Wo kann ich das konkret leben? Und die letzte Frage ist, was ich am Schluss schon gefragt habe, ist, hey, wenn du zurückblickst auf dein Leben, wie sieht es aus? Was hat sich verändert? Was hat Gott in deinem Leben getan? Was hat Gott verändert in deinem Leben? Und vielleicht kannst du das benennen mit 1, 2 Stichpunkten. Du musst keine Geschichten erzählen, sondern einfach nur kurz, hey, Gott hat das und das in meinem Leben getan. Und dann ganz zum Schluss ist, was ist der konkrete nächste Schritt in meinem Leben, dass Gott mich da hineinführt, wo er mich haben will? Vielleicht auch in der Entscheidung, die ich getroffen habe, Jesus, ich möchte dir folgen mein Leben lang. Amen. Lass uns zusammentun. Zu zweit, zu dritt, am besten zu dritt, dann ist es nicht mehr so peinlich. Aber das fördert nochmal so die Gemeinschaft miteinander, vielleicht, dass nicht nur die Ehepaare zusammenhocken, sondern dass wir einfach zu dritt, zu viert einfach zusammenkommen. Einfach kurz austauschen, 5 Minuten und ich schließe dann diesen Gedanken mit einem Gebet. Amen? Oder jeder hat 1 Minute. Lass uns unser Herzen vor Jesus hinlegen. Hey Jesus, ich danke dir, dass du nicht da bist, um uns zu verurteilen. Das ist nicht dein Herz. Und zu zeigen, wie schlecht wir sind oder was wir nicht gut können. Das ist nicht dein Herz. Aber dein Herz ist es, Herr, dass du, ja, du möchtest Gemeinschaft mit uns haben. Und du möchtest, Herr, dass wir wachsen und dass wir reifen, dass wir innerlich verändert werden, mehr und mehr nach deinem Bilde. Dass die Frucht des Heiligen Geistes in uns hervorkommt. Dass Gaben des Heiligen Geistes fließen. Dass Gemeinschaft miteinander zu einem Segen wird und nicht zu einer Last. Dass Gemeinde zu einem Segen wird und nicht zu einer Last. Sondern dass die Gemeinde zum Ort wird, wo wir uns einfach fallen lassen dürfen, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns nicht so gut geht. Wenn wir gerade mitten im Schlamassel drin stecken und dann andere da sind, hey, lass uns doch mal ein paar Schritte zusammen gehen. Danke, Vater, dass du in dein Wort so klar bist, dass dein Herz für uns ist, dass du für uns bist. Und danke, dass du alles gegeben hast, sodass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Und Herr, so segne ich an jeden Einzelnen diesen Morgen. Und auch wenn so manche Fragen vielleicht noch nachklingen dieser Woche, Herr, erlaube es nicht, dass der Feind das irgendwie ummodelt und umpolt und diesen, hey, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst es nicht schaffen. Sondern, dass dein Heiliger Geist da hineinkommt mit so einer Kraft und Liebe Gottes und zu sagen, hey, du kannst es. Nicht, weil du cool bist, sondern weil ich mit dir bin. Weil ich derjenige bist, der dich ausrüstet. Du kannst es, weil ich dich schon, ich habe dich geschaffen mit einem Riesenpotenzial und ich weiß, was in dir ist. Du kannst es, weil ich den Sieg am Kreuz schon längst errungen habe. Und ich bin auferstanden, damit du Leben hast, ein Leben in Fülle. Heiliger Geist, wirke du in den Herzen jedes Einzelnen jetzt. Und durchströme du, Herr, mit neuer Kraft an diesem Morgen. Durchströme, Herr, mit einer neuen Liebe Gottes an diesem Morgen. Und dass unser Blick sich aufhebt zu dir. Und dass wir sagen können, aber Vater, danke für deinen Sohn, den du gegeben hast. Danke für die Errettung in meinem Leben. Danke für das Leben, das ich durch ihn habe. Und danke für deinen guten Heiligen Geist, der mich lehrt, der mich in alle Wahrheit hineinführt, der, ja, der mit mir unterwegs ist in meinem Alltag und mich leitet. Danke, Herr, für die Freude, die ich haben darf an dir. Und Herr, ich möchte heute erneut sagen, ich entscheide mich, dir zu folgen, egal was es kostet, weil den Preis hast du schon längst bezahlt. Aber Jesus, ich entscheide mich, und auch wenn es meine Zeit kostet oder was auch immer, diese Zeit zu nehmen, um diese Dates mit dir zu haben. Nicht aus dem Muss heraus, sondern aus der Liebe heraus, die du mir gibst. Dass ich da drin wachsen kann. Dass ich drin reifen kann. Und danke, Herr, für die Geschwister meiner Seite. Danke, Herr, für die, mit denen ich mich voll verstehe. Danke für den Segen, den sie in meinem Leben. Und danke auch für die Geschwister, mit denen ich, naja, Herr, es kostet halt ein bisschen was. Und dennoch danke, Herr, dass genau du sie gebrauchst, um mein Leben zu schleifen, damit dein Leben und dein Herz in mein Leben sichtbar wird. Und so segne ich beide, Herr, mit dem ich zurechtkomme und mit dem ich nicht zurechtkomme. Wo ich manchmal mir Sorgen mache oder was auch immer. Hey Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke, dass du uns zusammengestellt hast als bunter Haufen hier in Hofheim, um dein Reich zu bauen. Denn es geht um dich. Und es geht um dein Reich. Heiliger Geist, danke für deine Liebe und für die Freude, die du in dieser Woche wirken wirst in unserem Leben durch und durch. Und Jesus, so begegne, Herr, in dieser Woche. Schenke Herzensbegegnung mit dir. Und erfülle uns mit deinem Frieden, Herr, der jede Vernunft übersteigt. Erfülle unser Herz und erfülle unsere Sinne mit deinem Shalom. In Jesu Namen. Amen.